ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen mit unseren Bach-Episoden. Bleiben wir auch heute in Arnstadt, natürlich gemeinsam mit Johann Sebastian Bach. Nachdem wir beim letzten Mal choralgebundene Orgelwerke aus Arnstadt betrachtet haben, diese Arnstädter Choräle, geht es heute um die freien Orgelwerke Bachs aus Arnstadt oder zumindest die wir dort vermuten. Und da ist ein ganz berühmtes Stück mit dabei. Ja, so beginnt sie, die berühmte D-Moll-Toccata, eines der berühmtesten Werke überhaupt von Johann Sebastian Bach. Obwohl, ist das überhaupt von Bach? Und wenn ja, ist es
wie
überhaupt
viele?
Aus Arnstadt? Ja, wie viele, Michael, genau. Deswegen, wir sind ja hier berühmt für unsere Seriosität, da muss ich selbst lachen, und Quellentreue. Fangen wir doch mit der Quellenlage an. Wie sind denn Bachs mutmaßlich, sage ich mal, in Arnstadt entstandenen freien Orgelwerke überliefert?
Ja, weitgehend, lieber Bernhard, in Abschriften. Wir haben es ja, glaube ich, in der vorletzten Sendung schon gesagt. Es gibt, was freie Orgelwerke betrifft, zwei Autographen aus dieser frühen Zeit, dürfte Arnstädter Zeit sein. Einmal dieses G-Moll Präludium und Fuge BWV 535a und dann die C-Moll Fantasie BWV 1121, also 1121. Alles andere ist überliefert in späteren Quellen. Da spielen Bach-Schüler oder Kollegen Bachs aus der Weimarer Zeit, Johann Tobias Krebs, Johann Gottfried Walter eine Rolle, dann Organisten Thüringer, die den Bach offenbar sehr verehrt haben, Johann Peter Kellner und Grevenroda, dessen Schüler wiederum, das sind so Überlieferungszweige. Ganz, ganz spannendes, aber auch wirklich schwieriges Thema. Wollen wir mal in BWV 535a reinhören, ja. Das Präludium? Auch wieder ganz ungestüm. So stelle ich mir einen jungen Organisten Bach vor, der auf der Orgel keine Grenzen kennen will, aber auch jenseits der Orgel gern mal den Degen rausholt.
Ja, also da wissen wir genau bei diesem Stück, es ist in Arnstadt entstanden, denn wir haben eine originale Handschrift von Bach, das war das Präludium G-Moll, Bachwerkeverzeichnis 535a. Da sind wir schon bei der nächsten Frage, wie kann man denn dann für die anderen Stücke, die wir nach Arnstadt vermuten, irgendwie Datierung feststellen, wenn wir keine originalen Handschriften haben?
Naja, es geht dann wirklich nur durch das Abwägen von Argumenten. Natürlich spielt Stilistik eine Rolle. Also man kann ja jetzt versuchen, tief in die Orgelwerke Bachs einzutauchen und herauszufinden, wann er anfing, bestimmte kompositorische Eigenheiten auszuprägen, wann er bestimmte Strategien vielleicht auch aufgegeben hat. Also Stilistik spielt eine Rolle. Es gibt auch den Ansatz zu schauen, was haben die Stücke eigentlich für einen Tonumfang und passt das zu dem Instrument in Arnstadt oder eher dann schon zu der Orgel in Weimar, weil wir dort doch relativ genaue Kenntnis haben. Das sind alles Ansätze, wo man zwar gute Argumente findet, aber nie mit hundertprozentiger Sicherheit agieren kann. Und gerade stilistische Argumente, da hat sich hin und wieder schon herausgestellt, dass die Dinge auf wackeligen Füßen stehen. Manchmal hilft es natürlich auch, wenn man mehr herausfindet darüber, wer war jetzt eigentlich die Person, die uns dieses Werk überliefert hat, wie stand das Verhältnis zu Bach, dieser Person, wann hat er Bach kennengelernt, ja, wenn man dann, was weiß ich, bei irgendeinem Schüler weiß, der war zwischen 1705 und 1709 Bachs Schüler und der hat später sehr viel Bach überliefert, dann wird man sagen, na gut, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass er nur gerade in diesen 4-5 Jahren ganz viel abgeschrieben hat, also Stücke, die zu diesem Zeitpunkt schon existiert haben. Also das Ganze ist zusammengenommen ein großes Puzzlespiel. Und wenn du jetzt mal verfolgst, so in den letzten 100 Jahren Bachforschung, gab es viele großartige Bachforscher, die sich auf das Orgelwerk spezialisiert haben und versucht haben, da eine Art Chronologie zu entwickeln. Und da hast du von 5 Leuten 5 unterschiedliche Ansichten in nicht wenigen Fällen. Aktuell ist das, wo ich gerne hineinschaue, weil ich es als sehr verlässlich erachte, Jean-Claude Zehnder, Basler Organist, der eine große Abhandlung über Bachs Orgelwerke geschrieben hat und eben tatsächlich versucht hat, eine Chronologie zu entwickeln. Da ist eine ganz gute Ordnung hineingekommen. Andererseits, wir wissen nach wie vor auch nicht, ab wann Bach eigentlich wirklich komponiert hat. Ja, und dann muss man natürlich das alles irgendwie schlüssig aufbauen, chronologisch und sagen, die und die Eigenheit, der hat er dann und dann angefangen, die und die dann und dann abgelegt. Kompliziertes Thema.
Wollen wir noch mal ein bisschen trotzdem spezieller werden? Du hast über die Stilistik gesprochen. Gibt es denn übergreifende Merkmale gerade für diesen mutmaßlich frühen Arnstädter Bach, was die freien Werke anbetrifft?
Naja, man könnte jetzt sagen, also Dinge, die so ins Auge fallen, ist eine gewisse Ungestümtheit, ja, wilde Läufe. Also das, was man im Norddeutschen als Stylus Fantasticus beschreibt. Sehr eigenwillige Fugenthemen, oft sehr lange Fugenthemen. Das scheint durchaus nicht untypisch zu sein für die frühe Zeit. Man findet allerdings auch mal lange Fugenthemen auch noch in der Weimarer Zeit, ja. Aber es wirkt vielleicht noch vergleichsweise unausgewogen, wobei schon wahnsinnig schmissige Werke darunter sind. Und ich glaube, ein guter Leitfaden, um Werke des jungen Bach zu identifizieren, ist auch eine Aussage von Karl Philipp Emanuel Bach, dem zweitältesten Bachsohn, im Nekrolog auf seinen Vater. Da heißt es nämlich über diese Arnstädter Zeit, hier zeigte er eigentlich die ersten Früchte seines Fleißes in der Kunst des Orgelspielens und in der Komposition, welche er größtenteils nur durch das Betrachten der Werke der damaligen berühmten und gründlichen Komponisten und durch angewandtes eigenes Nachsinn erlernt hatte. In der Orgelkunst nahm er sich Brunsens, Reinkens, Buxtehudens und einiger guter französischer Organisten ihre Werke zu mustern. Also mit anderen Worten, er ist da sehr in den Fußstapfen von Bruns, Reinken, Buxtehude und manchen großen Franzosen gewandelt. Und ich finde gerade diese ungestümen Präludien und diese bizarren Fugenthemen und dann irgendwie sehr engmaschig Abwechslungen zwischen freien und eher gebundenen Teilen, das findet man vorgebildet bei Bruns und bei Buxtehude. Und wo das der Bach nachahmt und man merkt schon, Bachsches Idiom ist vorhanden, aber vielleicht noch nicht ganz so meisterhaft, wie wir es dann aus der Weimarer Zeit kennen, dann spricht vieles für die Arnstädter Zeit.
Wir haben eine frühe Fuge rausgesucht hier, die wir auch nach Arnstadt datieren, und zwar aus Präludium und Fuge in C-Dur, Werkverzeichnis 531. Und das ist so ein bizarres, langes Fugenthema, was mit so einem komischen Oktavsprung losgeht und dann auch solche Wiederholungen hat. Also da würde man sagen, das ist wirklich früher ungestümer Bach. Thank you. Das war ja zumindest der Beginn der Fuge C-Dur, Werkverzeichnis 531 von Johann Sebastian Bach. Ein ungestümes, vermutlich Arnstädter Werk. Mhm. Du hast schon gesprochen von den Einflüssen, die auch im Nekrolog beschrieben sind. Aber es gibt auch in Arnstadt vermutlich schon der Blick so auf die große Weltliteratur. Mhm. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, auch für diese Kleinstadt Arnstadt. Denn wir haben also ein Beleg zumindest, dass er eine Fuge für Orgel komponiert hat, beziehungsweise arrangiert hat auf Grundlage eines Werkes von Corelli. Und da haben wir nun wirklich den Superstar, der in Rom da weit weg sitzt. Wie kommt er dazu und wie sieht das aus mit dieser Bearbeitung?
Naja, ich glaube, wir müssen uns von diesem Bild lösen, dass obwohl Bach scheinbar so provinziell agierte, also selten aus Mitteldeutschland, in jungen Jahren aus Thüringen hinausgekommen ist, zwar nach Norddeutschland, aber ansonsten eben nie südlicher als Karlsbad, dass er eben doch die europäische Landkarte erkundet hat, seit er sich mit Tastenmusik beschäftigt hat, weil er das gewissermaßen mit der, ich würde jetzt mal sagen, Brudermilch aufgesogen hat. Also in der Zeit, wo er da bei Johann Christoph Bach bei seinem Bruder eben in die Lehre geht, bin ich mir sicher, dass er nicht nur das Repertoire Mitteldeutschlands und hier vor allem der Pachelbel-Schule, Johann Christoph Bach war ja Pachelbel-Schüler, rezipiert hat, sondern dass es eben auch Teil dieses Unterrichts war, dass man musikalisch auch schon mal südlich der Alpen geführt wurde, weil all diese Musiker einfach neugierig waren, was geht in Italien ab. Und an den Höfen in Mitteldeutschland hatte man die Drucke von Corelli oder hatte man den Albinoni und so weiter. Und wenn wir in diese Klavieranthologien von Bachs Bruder Johann Christoph hineinschauen, tauchen eben auch all diese Komponisten auf. Da taucht auch viel Repertoire vom Wiener Hof auf. Also kurzum, alles andere als provinziell. Und man ist auch erstaunt, wie viel französische Musik, auch Instrumentalmusik oder diese ganzen gedruckten Opern von Lully oder so, das kursiert hier alles, das war da. Und man hat sich damit auseinandergesetzt.
Hören wir mal rein in diese Orgelfuge in H-Moll, die Bach nach Corelli arrangiert hat. Eben ursprünglich eine Triosonate aus der Sammlung Opus 3 und jetzt ein Orgelstück. Corelli durch die Brille des ganz jungen Bachs, der wahrscheinlich da keine Brille brauchte, weil er strunzgesund war.
Naja, warte. Es heißt ja im Nekrolog, wo es dann um die Augenoperationen geht, sein von Natur aus etwas blödes Gesicht. Also er scheint tatsächlich immer eine gewisse Sehschwäche gehabt haben. Also blöd im Sinne von schwach. Insofern würde ich es jetzt mal nicht komplett ausschließen, dass er irgendwelche Sehhilfen hier und da herangezogen hat.
Ja. Da haben wir das auch geklärt. Das ist ja auch noch eine extra Folge, wäre Bach und das Augenlicht.
Bachs
das
Brille.
Bachs Brille. Das würde ja noch dazu passen, wenn er mit dem Degen und mit der Tabakspfeife und so eine kleine Schubertbrille
genau.
nicht hätte.
Ja, so stellen wir ihn uns jetzt vor.
So stellen wir uns ihn vor. Und kommen damit zum fast schon Abschluss dieses Podcasts, denn wir wollen eines der besonders großen Orgelrätsel noch lösen oder zumindest ansprechen, lösen werden wir es nicht können, die berühmte Toccata in D-Moll. die soll irgendwie auch nach Arnstadt gehören, wenn sie denn überhaupt von Bach ist. Jetzt schweige ich mal und frage dich, Michael, wie sieht es denn hier aus mit den Quellen und wie kommen wir irgendwie der Authentizität dieses Stückes näher?
Ja, also die älteste Quelle, die wir von diesem Stück haben, wurde geschrieben von einem gewissen Johannes Rink. Der wurde im Jahr 1717 in Frankenhain im Gerratal mitten im Thüringer Wald geboren und starb als Organist der Marienkirche in Berlin 1778. In Berlin war er ab 1755. Und der war um 1730 Schüler von einem ganz wichtigen Bach-Advokaten in Zentralthüringen, nämlich Johann Peter Kellner, Organist in Gräfenroda. Und zugleich war er auch bei Stölzl in Gotha eine Zeit lang Kompositionsunterricht. Und Rink hat tatsächlich im Lauf seines Lebens viel Bach kopiert. Also ein gutes Dutzend Bach-Werke sind von dem überliefert, teilweise ganz wichtige Quellen. Die tolle Hochzeitskantate, Weiche nur betrübte Schatten, ist auch durch ihn überliefert. So. Und unsere Quelle, also D-Moll Toccata, lass das mal 1750er, 1760er Jahre gewesen sein. Es gibt nichts Älteres. Also alle anderen Quellen gehen irgendwie wahrscheinlich auf den Rink zurück. Also der ist der Überlieferungsträger. Mhm. Und das Stück ist gut, aber es passt nirgendwo so richtig rein. Und wenn wir jetzt sagen, es gehört in die Arnstädter Zeit, müssen wir so ehrlich sein, wir vermuten das jetzt einfach mal. Weil irgendwie zu Weimar wird es noch weniger passen, zu Leipzig auch nicht. Es ist auch so, dass einige stilistische Argumente, die für eine Arnstädter Entstehungszeit im Präludium sprechen würden, vielleicht für die Fuge dann nicht so funktionieren. Wenn man zum Beispiel in die berühmte Bach-Biografie von Christoph Wolff schaut, der sagt, die D-Moll Toccata ist gleich mal das Probestück gewesen Bachs, als er da in Sangerhausen 1702 im Oktober vorgespielt hat.
Also noch älter als Arnstadt.
Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Schon gar nicht wissen wir den eigentlichen Entstehungsanlass, aber nach Abwägung aller Argumente könnte man schon sagen, es ist am wahrscheinlichsten, dass es in die Arnstädter, lass es vielleicht auch mal noch Mühlhäuser Zeit sein, gehört. Und dennoch muss man auch so ehrlich sein, es gibt nicht wenige, die auch sagen, können wir hier in dem Fall wirklich dem Rink glauben, dass Bach der Autor ist? Oder hat es Rink einfach nicht besser gewusst? Es gibt zum Beispiel das Argument, dass die Art und Weise, wie diese Fugeneinsätze oder die Themendurchführung in der Fuge so erfolgen, überhaupt nicht so zu den Praktiken passen, wie wir sie sonst so von Bach kennen. Dann würde ich nur fragen, na, wer ist es denn dann gewesen? Also wem trauen wir zu, so ein wirklich handwerklich tolles, extrem effektvolles Orgelwerk zu komponieren, das auch so ins Ohr geht, aber nicht von Bach ist. Und ich meine, klar, das ist jetzt eine rhetorische Frage und vielleicht auch nicht das wissenschaftlichste Argument unter allen. Ja, aber dennoch, ich glaube, solange man nicht einen überzeugenden Gegenkandidaten hat, gehört dieses Stück ins BBV und es ist einfach auch mal meisterhaft. Und gerade, mein, dieser schmissische Beginn, diese ganz markanten freien Themen, die da so durchgeführt werden, auch die Fuge mit diesem Drive und dem Ohrwurm-Charakter, den sie hat. Also ich kann mir keinen anderen als Bach vorstellen. Wie siehst du das?
Ja, ich erinnere mich immer an eine Konferenz, bei der ich mal war. Da ging es um Josquin des Prez vor 20 Jahren und sowas mit Ludwig Fincher, der dann auch dabei war. Und da wurde diskutiert, hochwissenschaftlich, die Authentizität dieses berühmten kleinen Chansons El Grillo. Ja. Das passt irgendwie überhaupt nicht zu Josquin. Es gibt kein Vergleichsstück. Mhm. Und Fincher saß da, es war ein Ehrenkolloquium für ihn und ließ alle diskutieren. Und am Schluss wurde er angeguckt und da sagte er, ja, wer soll es denn sonst komponiert haben, außer Josquin? Und da war Ruhe. Und
ich glaube, bin ich ja froh, dass er eben so dieses nicht ganz wissenschaftliche Argument gebraucht hat.
Unglaublich sympathisch gewesen. Und natürlich, wir werden das nicht mehr feststellen können, es sei denn, wir finden irgendwann mal eine Handschrift, sehr unwahrscheinlich. Deswegen kann ich nur mit dieser Außergewöhnlichkeit argumentieren. Ich würde das gerne mal musikalisch auch ein bisschen festmachen. Hören wir doch mal in diese Toccata hinein. Die nimmt natürlich die beste Tradition norddeutscher Orgeltoccaten auf.
Absolut.
Obwohl Bach vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bei Buxtehude gewesen war, aber er hat Böhm kennengelernt und damit diese Tradition.
Und er kannte ja auch Buxtehude schon, das wissen wir ja dadurch, dass wir jetzt Abschriften haben, sogar aus der Ohrtrifferzeit, wo Johann Sebastian Bach sich schon Buxtehude-Orgelwerke abschreibt und der wird auch in Lüneburg zwar den Buxtehude noch nicht persönlich kennengelernt haben, aber natürlich wird der Böhm auch dieses Repertoire gehabt haben.
Und ich finde, wenn wir hier reinhören, es ist noch eine Spur bizarrer, als die Norddeutschen das machen. Ja. Und das passt wieder zu diesem Provokateur.
Zu dem Bach, wie wir ihn in Arnstadt kennenlernen.
Stückchen Toccata. Und dann haben wir nach der Toccata diese Fuge mit einem, würde man sagen, sehr eingängigen, spielerischen Thema. Das passt eigentlich ganz gut in diese Fugenthema. Wir haben ja vorhin schon eins gehört, was Bach in Arnstadt komponiert hat. Natürlich könnte man jetzt hochwissenschaftlich rangehen, dass irgendwelche Einsätze nicht ganz stimmen. Mhm. Ja, das Pedal kommt auch relativ spät erst dazu, aber wer soll es denn sonst gewesen sein?
Ja, und auch die Dramaturgie in diesem Stück und auch das Timing, das stimmt einfach. Mhm. Ja, und vielleicht mal noch eine Analogie. Es wurde ja auch ewig diskutiert, ist nach dir Herr verlanget mich, Kantate 150, echt. Und da gab es eine Fraktion so um Joshua Rifkin, die sagte, also das Fugenmodell oder die Art und Weise der Permutation oder in der Chaconne hinten raus, das passt alles nicht und das muss ein anderer Komponist sein. Ja? Und nur hat sich da ja, kann man ja nachhören in unserem Podcast zu dem Stück, herausgestellt, dass anhand des Textes eben, man merkt, das Ganze ist ein Akrostichon und da offenbart sich, das Ganze ist eine Geburtstagsmusik für den Mühlhäuser Bürgermeister Konrad Meckbach, offensichtlich von Bach 1707 komponiert, Ende Gelände. Hm. Ja, und ich wäre sehr vorsichtig, anhand jetzt von fehlenden Analogien wirklich zu argumentieren, weil wir bei all den anderen Werken auch nicht genau die Daten kennen. Und gerade so ein Komponist wie Bach, der da mit Feuereifer Tag und Nacht an der Orgel sitzt, alles ausprobiert, der wird ja auch Entwicklungssprünge hingelegt haben, der wird Experimente gemacht haben und der wird auch Dinge auch irgendwann mal wieder verworfen haben. Und deswegen wäre ich ja ganz vorsichtig mit solchen Argumenten. Außerdem, das muss ich auch nochmal sagen, an sich sind diese Quellen von Johannes Rink gute Quellen, durchaus zuverlässige. Und wie gesagt, er hat einige Werke, die definitiv von Bach sind, auch singulär überliefert. Warum soll er sich ausgerechnet bei diesem Stück geirrt haben? Oder einer falschen Autorenangabe erlegen sein?
Stückchen Fuge und dann reden wir noch mal kurz über die Folgen. Ja, das ist also die berühmte D-Moll-Fuge. Und Michael, ich möchte dich natürlich noch fragen, wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet dieses Stück, wo es so unklar ist, wann und von wem und wie entstanden, dass das im Grunde zum Synonym Bachscher Orgelmusik geworden ist? Denn es ist doch auch so, alle wollen es hören, für alle ist es das Orgelstück von Bach. Wie kam es dazu?
Ja, im 19. Jahrhundert, im Frühen, wurden ja schon viele der Orgelwerke gedruckt, inklusive der D-Moll-Toccata. Die wurde sehr schnell, sehr häufig gespielt. Mendelssohn öffentlich 1840 in Leipzig. Ich bin mir sicher, anders als manche anderen freien Orgelwerke von Bach, hat es auch damals schon diese Wirkung entfaltet, dass man sich schnell die Hauptthemen einprägt. Und natürlich hat dieses Stück auch etwas wahnsinnig Monumentales. Und passt eben auch zu diesem Bild, was man vielleicht auch von Bach haben wollte. Einfach diesem Gott an der Orgel, der alles aus einem Instrument herausholt. Dieser überlieferte Ausspruch von Bach. Er hätte angeblich gesagt, wenn er eine Orgel getestet hat, zunächst muss ich sehen, ob sie eine gute Lunge hat. Also sprich, alle Register ziehen und jetzt geht's richtig los und hinein in die Dissonanzen und ein Meer von Affekten und die Zuhörer, denen sollen buchstäblich vor Begeisterung die Haare zu Berge stehen. Das alles wird ja eingelöst in dem Stück. Und ich glaube, deshalb war das ganz schnell in der Playlist, der Organisten selbst, aber auch der Zuhörer ganz oben.
Und es gibt viele Bearbeitungen davon, sehr viele. Ja. Gibt es was, was du vielleicht hier noch besonders würdigen möchtest, wenn wir auf die Bearbeitung schauen?
Na, ich würde mal sagen, zwei Pole. Also das eine ist natürlich Busoni, ist ja immer für besonders eindrucksvolle, exzentrische Bach-Bearbeitung gut. Also seine Bearbeitung für das Klavier, da merkt man, das Ganze funktioniert bestens. Thank you. Ja, und dann komme ich natürlich wieder zu meinem One and Only Leopold Stokowski.
Wir haben ihn neulich abgefeiert
für seine Orchestrierung der D-Moll Chaconne.
Ja.
Ja, und er wurde ja wirklich weltberühmt schon für seine Bach-Arrangements in dem Disney-Film Fantasia. Und da sieht man ihn ja dämonisch vorm Orchester stehen und er hebt an zur D-Moll-Toccata. Hm. Also das war auch, glaube ich, so die erste wirklich ganz berühmte Bach-Bearbeitung für ihn. Und man sieht, auch dieses Stück funktioniert für riesengroßes Sinfonieorchester in Mahlergröße. Also vielleicht auch das nicht der geringsten Argumente eines dafür, dass das Stück tatsächlich von Bach ist, weil wir sagen ja immer, diese Arten von Bearbeitung, ja, ein barockes Orgelstück mal eben zu orchestrieren für ein hochromantisches, gigantisches Sinfonieorchester, dem hält nur Johann Sebastian Bach stand. Und das löst sich bei der D-Moll Toccata, wie ich finde, auch wieder ein.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.